Ich lese Nehemia, Kapitel 5. Und es erhob sich ein großes Geschrei der Leute aus dem Volk und ihrer Frauen gegen ihre jüdischen Brüder. Die einen sprachen: Unsere Söhne und Töchter müssen wir verpfänden, um Getreide zu kaufen, damit wir essen und leben können. Die anderen sprachen: Unsere Äcker, Weinberge und Häuser müssen wir versetzen, damit wir Getreide kaufen können in dieser Hungerzeit. Und wieder andere sprachen: Wir haben auf unsere Äcker und Weinberge Geld aufnehmen müssen, um dem König Steuern zahlen zu können. Nun sind wir doch wie unsere Brüder, von gleichem Fleisch und Blut, und unsere Kinder sind wie ihre Kinder. Und siehe, wir müssen unsere Söhne und Töchter als Sklaven dienen lassen, und schon sind einige unserer Töchter erniedrigt worden, und wir können nichts dagegen tun, und unsere Äcker und Weinberge gehören anderen. Als ich aber ihr Schreien und diese Worte hörte, wurde ich sehr zornig. Und ich hielt Rat mit mir selbst und schalt die Vornehmen und die Ratsherren und sprach zu ihnen: Wollt ihr einer gegen den anderen Wucher treiben? Und ich brachte eine große Versammlung gegen sie zusammen und sprach zu ihnen: Wir haben unsere jüdischen Brüder losgekauft, die den Heiden verkauft waren. Soweit es uns möglich war, wollt ihr nun eure Brüder verkaufen, damit wir sie wieder zurückkaufen müssen? Da schwiegen sie und fanden nichts zu antworten. Und ich sprach: Es ist nicht gut, was ihr tut. Solltet ihr nicht in der Furcht des Gottes wandeln, um des Hohnes der Heiden willen, die ja unsere Feinde sind? Ich und meine Brüder und meine Leute haben unseren Brüdern auch Geld geliehen und Getreide. Wir wollen ihnen doch diese Schuld erlassen. Gebt ihnen noch heute ihre Äcker, Weinberge, Ölgärten und Häuser zurück und erlasst ihnen die Schuld an Geld, Getreide, Wein und Öl, die ihr von ihnen zu fordern habt. Da sprachen sie: Wir wollen es zurückgeben und wollen nichts von ihnen fordern und wollen tun, wie du gesagt hast. Und ich rief die Priester und nahm einen Eid von ihnen, dass sie so tun sollten. Auch schüttelte ich mein Gewand aus und sprach: So schüttle Gott einen jeden aus seinem Hause und aus seinem Besitz, der dies Wort nicht hält. So sei er ausgeschüttelt und leer. Und die ganze Gemeinde sprach Amen und lobte den Herrn. Und das Volk tat so. Und von der Zeit an, als mir befohlen wurde, ihr Statthalter zu sein im Lande Juda, nämlich vom 20. Jahr an bis in das 32. Jahr des Königs Artasasta, das sind 12 Jahre, verzichtete ich für mich und meine Brüder auf meine Einkünfte als Statthalter. Denn die früheren Statthalter, die vor mir gewesen sind, hatten das Volk belastet und hatten für Brot und Wein täglich 40 Silberstücke von ihnen genommen. Auch ihre Leute waren gewalttätig mit dem Volk umgegangen. Ich aber tat nicht so um der Furcht Gottes willen. Auch arbeitete ich an der Mauer und kaufte keinen Acker, und alle meine Leute mussten sich dort zur Arbeit versammeln. Dazu waren von den Juden, nämlich den Ratsherren, 150 an meinem Tisch. Und auch die, die zu uns kamen aus den Völkern, die um uns her wohnten. Und dafür brauchte man täglich einen Stier und 6 auserlesene Schafe und Geflügel und jeweils für 10 Tage eine bestimmte Menge Wein. Dennoch forderte ich nicht die Einkünfte eines Statthalters, denn der Dienst lag schon schwer genug auf dem Volk. Gedenke, mein Gott, zu meinem Besten an alles, was ich für dies Volk getan habe. Wir möchten beten. Lieber Vater, wir danken dir für diesen Tag, für dein Bewahren, für dein Durchtragen, für dein Leiden. Wir danken dir auch für die Freiheit, dass wir noch so zusammenkommen dürfen. Wir danken dir für die zu Ende gehende Familienfreizeit, für all das, was du gewirkt hast. Und wir bitten dich jetzt für Andreas Schäfer um Vollmacht, uns dein Wort zu sagen. Und wir wollen mit dem Liederdichter beten: Zieh uns, Stille soll sich breiten, um mein Sorgen, meine Pein. Denn die Stimmen Gottes läuten Frieden, ewigen Frieden ein. Ebnen soll sich jede Welle, denn mein König will sich nahen. Nur an einer stillen Stelle legt Gott seinen Anker an. Was gewesen werde stille, stille, was dereinst wird sein. All mein Wunsch und all mein Wille gehen in Gottes Willen ein. Amen.
Dieses fünfte Kapitel im Buch Nehemia ist ganz schlicht und einfach zweigeteilt. Der erste Teil beschreibt eine Sozialkrise in diesem Gottesvolk, sehr ausführlich, sehr klar und auch sehr markant. Und der zweite Teil gibt ein Stück ein Selbstzeugnis ab über die Amtsführung des Statthalters Nehemia. Die ersten 13 Verse Sozialkrise, die zweiten Verse 14 bis 19 Zeugnis zur Amtsführung. Ob die beiden Dinge zeitlich unmittelbar zusammenhängen, das wissen wir nicht. Und wir wissen auch nicht genau, ob hier Nehemia 5 jetzt unmittelbar an den Text davor anschließt. Das heißt, ob er unmittelbar in die Zeit des Mauerbaus, dieses Projektes mit hineingehört und ob diese Krise, diese Sozialkrise irgendwo in diesen 12 Jahren des besonderen Statthalterdienstes Nehemias untergebracht werden müssen. Dafür gibt es keinen direkten Anhaltspunkt. Wie auch immer, diese zwei Teile, die wir in Nehemia vor uns haben, sind verbunden durch eine für uns heute altmodische, aber doch sehr wichtige biblische Vokabel. In beiden Teilen taucht die Vokabel von der Gottesfurcht auf. Wir haben sie zum einen in Vers 9, ich sprach, es ist nicht gut, was ihr tut, solltet ihr nicht in der Furcht Gottes wandeln. Um des Hohnes der Heiden willen, die ja unsere Feinde sind. Und wir haben es noch einmal im zweiten Teil, in Vers 15 am Ende. Ich aber tat nicht so um der Furcht Gottes willen. Gottesfurcht, das ist nun ein wirklich altmodisches Wort und eine altmodische Vokabel. Und die hat auch keinen so guten Geschmack. Und vielleicht können wir heute Abend durch das Lesen von Nehemia 5 etwas tun zur Wiederbelebung dieser Vokabel. Etwas tun, sie für uns verständlich zu machen, sie für uns ein wenig mit geistlichem, mit biblischem Leben zu füllen. Denn das Wort an sich ist ein ganz zentrales Wort, eine ganz zentrale Vokabel im alttestamentlichen und neutestamentlichen Kontext. Also gucken wir zuallererst uns ein klein wenig diese Vokabel an, bevor wir auf diese beiden Teile angehen. Ein altes Wort neu entdeckt. Wenn Sie versuchen würden zu definieren, was heißt das denn, wenn ein Mensch gottesfürchtig ist, was ich damit verbinde, was ich meine, was dieser Vokabel drinsteckt, dann können wir erst einmal ganz allgemein anfangen. Gottesfurcht ist eine andere Vokabel für Glauben, für konkretes Vertrauen auf Gott. Und da wird schon klar, Gottesfurcht ist nicht eine hohle Vokabel, ist nicht nur einfach eine religiöse Hülse, sondern Gottesfurcht hat es im biblischen Kontext meistens sehr, sehr häufig mit meinem täglichen Leben in der Gegenwart des lebendigen Gottes zu tun. Mein tägliches, alltägliches Leben in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Ich rechne, ich weiß um die Präsenz des lebendigen Gottes in meinem Alltag. Das ist etwas, was mit Gottes Furcht zu tun hat. Und diese Vokabel, um die geht es hier. Und später im weiteren Textverlauf kommt noch einmal diese Gottesfurcht in weiteren Kapiteln. Aber erst einmal haben wir diese ganz entscheidenden beiden Belegstellen. Wenn wir uns das anschauen, dann wissen wir schnell, wenn es um Gottesfurcht geht, dann wollen wir gucken, was nicht gemeint ist. Das kann immer sehr schnell, wenn von Furcht die Rede ist, negativ gemeint sein. In dem Sinn, dass ich Angst habe vor Gott. Unterscheiden wir im Deutschen, ist das hilfreich zwischen Furcht im Sinn von Respekt und Anerkenntnis und im Gegenteil von Angst. Das sind zwei verschiedene Kapitel. Es geht auch nicht um dieses Big Brother is watching you everywhere. Das heißt, Gott ist wie so eine Art beständiges Radar und kaum mache ich auch noch irgendwas falsch, schlägt er mir auf die Finger. Der Gedankengang, der soll uns bei dem Stichwort Gottesfurcht nicht bestimmen. Nicht bestimmen soll uns aber auch auf der anderen Seite der Gedankengang, als ob Gott so ein Nichts wäre, eine leere, hohle Formel, die man haben kann oder nicht haben kann. Überall im ganzen biblischen Kontext haben wir es mit dem lebendigen Gott zu tun. der Himmel und Erde, das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat. Das ist eine Realität, das ist die Realität, wichtiger, bedeutsamer, wesentlicher als alle anderen Größen, die uns bei unseren Entscheidungen, unseren Beweggründen mitbegleiten sollten. Und natürlich wissen wir, es geht auch nicht um eine Religionsformel, so wie wir es immer wieder haben, nach dem Motto, der gottesfürchtige Mensch, der sich in irgendeiner Art und Weise bei Gott beliebt macht. Und wenn er lang genug gottesfürchtig war, dann muss doch Gott es auch nett finden und irgendwann ihn auch anerkennen. Es geht nicht um die Hintertür zu neuer Werkgerechtigkeit. Und damit auch die ruhig zuhören können, die denken, da kommt es vielleicht doch noch mal so ein Heiligungsperfektionismus rein, denen sei auch gesagt, auch das liegt erst einmal fern, wenn die Vokabel von der Gottesfurcht in der Bibel auftaucht. Gottesfurcht ist etwas, was zuerst zu einem Menschsein nicht dazugehört. Es gehört nicht dazu. Wir haben im Römerbrief eine sehr deutliche Passage, wo von der Schuld der Menschen, sowohl der Juden als auch der Heiden, ja die Rede ist. Und dann kommt in Kapitel 3 so im Nebensatz das Zitat aus Psalm 36, Vers 2, wo von den Menschen gesagt ist, es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Ganz prinzipiell. Dass beim einen, anderen, wie immer, da wo lebendig Gott hineingegriffen hat, Reste von Gottesfurcht oder Anfänge von neuer Gottesfurcht da sind, ja. Aber erst einmal prinzipiell gilt, der Mensch ohne den lebendigen Gott ist eben genau dadurch gekennzeichnet, dass er ihn nicht fürchtet, dass er ihn nicht ernst nimmt, dass er nicht mit seiner Präsenz rechnet, dass er nicht mit seinem Willen, seiner Gegenwart eben seinen Alltag lebt. Gottesfurcht gehört nicht ursprünglich ganz einfach natürlicherweise zum Menschsein dazu. Und jetzt kommt eben genau das, dass lebendige Gott in unser Leben hineingetreten ist, dass wir zum Glauben an Gott gekommen sind, dass Gott unsere entscheidende Realität geworden ist und dass sich über Jahre und Jahrzehnte immer mehr auch in unserem Leben ausbreitet, da ist, präsent ist, unserem Kopf, unserem Herz, unseren Taten und er eben tatsächlich sich zeigt, sich deutlich macht. Und das führt immer mehr, dass das Themenfeld der Gottesfurcht für uns einer großen Relevanz wird. Wie kann man es am besten beschreiben? Ich habe unterschiedliche Bibelstellen mir angeguckt und bin hängen geblieben im Kolosserbrief im dritten Kapitel. Im Kolosserbrief im dritten Kapitel merken wir, wie der Gedankengang sich dann im Neuen Testament verfestigt. Wir haben da eine der berühmten Haustafeln und da ist es dem Apostel Paulus im Kolosser 3 doch so wichtig, dass in allen Bereichen meines Lebens, wir würden vielleicht mit Bonhoeffer sagen, in allen Mandaten, die wir so haben, in Ehe und Familie, in Beruf und Gemeinde, überall soll es um Jesus gehen. Das ist so für uns unsere Sprache. Und er drückt das dann so aus. Ihr Frauen, ordnet euch unter in dem Herrn. Oder ihr Kinder, seid gehorsam in dem Herrn. Oder alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn. Oder ihr dient dem Herrn Christus. Ihr wisst von dem Herrn. Ihr habt einen Herrn im Himmel. Und jetzt interessanterweise auch eine Passage, das alles tut ihr in der Furcht des Herrn. Das heißt, das ist genau das Äquivalent. In dem Herrn sein, mit dem Herrn sein, durch den Herrn sein, von dem Herrn sein. Immer wieder kommt diese Vokabel vor. Heißt in der Präsenz, in dem Raum, im Wissen um ihn, im Denken mit ihm, in neben einem haben, dass der lebendige Gott, dass Jesus Christus neben einem ist, neben einem steht, mit uns in unseren Alltagswegen da ist. Alles, was ihr tut, heißt dann im Kolosserbrief, alles, was ihr tut, mit Wort oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Man kann auch sagen, mit Gottesfurcht, also in der Präsenz dieses Gottes, dieses Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Das heißt, wenn von Gottesfurcht die Rede ist, haben wir es mit einer richtig praktischen Angelegenheit zu tun. Dass lebendige Gott in unserem Alltag steht und dieser lebendige Gott uns in unserem Alltag bestimmen kann, bestimmen darf, bestimmen soll, bestimmen muss. Das ist das, was die Gottesfurcht uns sagt. Paulus kann das dann so ganz schlicht sagen in 2. Korinther 5, Vers 11. Wir fürchten Gott. Wir fürchten Gott. Wir respektieren, ehren, vertrauen, rechnen mit ihm, glauben. All die Worte kann man jetzt einsetzen. Die Realität Gottes ist in unserem Leben präsent, sie ist gesetzt. Und natürlich wissen wir sofort, wenn so die Gottesfurcht so praktisch in unseren Alltag hineinkommt und es eben zu unserem ganz normalen Lebensvollzug dazugehört, das wird auf jeden Fall Veränderungen bringen. Das ist ganz, ganz klar. Wenn so diese Autorität mit mir geht, durch meinen Tageslauf mit mir geht, durch die Gespräche und die Szenen und die Wahrnehmung und die Beurteilungen, und er geht mit mir. Das bringt natürlich Veränderungen, selbstverständlich. Das wollen wir ja, dass tatsächlich diese Gottesfurcht sich auch auswirkt in dem, was wir dann so leben. Natürlich wissen wir sofort, wenn wir das so sagen, formulieren in diesen paar Sätzen, das wird auf jeden Fall natürlich insofern Erstaunen hervorrufen bei mir selber und bei anderen, weil das ja nicht normal ist. Weil der Maßstab, weil die Kriterien, weil die Richtschnur, an der sich Menschen orientieren, natürlich nicht unbedingt die ist, dass sie morgens sagen, ich möchte gerne gottesfürchtlich leben. Das ist natürlich dann nicht die Majorität, die um uns herum in gleicher Weise diesen Maßstab, diese Setzung, diese Gedankengänge hat. Und selbstverständlich wird deswegen mein Denken der Gottesfurcht zu anderen Entscheidungen führen, als wenn ich nicht in dieser Gottesfurcht, in dieser Präsenz des lebendigen Gottes mein Leben führen müsste. Es wird also in dem Sinn unnormal sein. Es wird auch in dem Sinn unmodern sein. Es wird eben zeitlos sein. Zeitlos, weil göttlich, weil von ihm kommend, weil immer gleich, seit Jahrtausenden gleich, dass Männer und Frauen in den unterschiedlichsten Kulturen seines Volkes aus den Nationen herausgerufen in seine Gemeinde, dazu herausgerufen wurden, in Gottesfurcht, in Präsenz des lebendigen Gottes leben zu können. Aber dieses Leben ist natürlich ein Leben, das gewinnt. Das ist ein Leben, wo sie nach einer Entscheidung in der Gottesfurcht, nach einer Tat in der Gottesfurcht nie sagen müssen, oh, hätte ich das doch nicht gemacht, wäre das doch nicht passiert. Sondern sie sagen können, da wo ich mit der Gottesfurcht, mit der Präsenz meines Gottes geredet, gelebt, gehandelt, entschieden habe, da weiß ich, das war gut, das war richtig, absolut richtig. Ehrfurcht, Respekt diesem meinem Gott zu geben. Das gehört letztendlich, Sie spüren das, wenn das Wort wieder zurückkommt, wenn das Wort wieder bei uns eine Bedeutung gewinnt, dieses Wort gehört damit ja auch zur Erfüllung unseres Lebens. Natürlich. Das ist eine Erfüllung, wenn ich weiß, in meinem Leben, in der und der und der Passage, dem und dem Raum, der und der Entscheidungswelt, war der lebendige Gott präsent und hat bestimmt, hat gelenkt, hat entschieden, mit mir, für mich, in mir. Das ist eine ganz tiefe Erfüllung, die Gott da in das alltägliche Leben hineingibt. Eine Form von Freude, eine Form von Befriedigung, eine Form von Glück, die man so normalerweise eben nicht kriegt. Der Gottesfürchtige ist nicht der Dumme. Der Gottesfürchtige ist nicht der, den man bedauern muss, sondern der Gottesfürchtige ist der, der tatsächlich angekommen ist, mit der Präsenz dieses einen wahren Gottes sein Leben leben zu können. Wie kann so Gottesfurcht aussehen? Nehemia sagt zwei Beispiele. Jetzt sind wir in diesen beiden Seiten der Gottesfurcht, wie sie uns in Nehemia 5 beschrieben werden. Die eine Seite könnte man so überschreiben mit Gottesfurcht durch die Krise. Mit Gottesfurcht durch die Krise. Wir haben ja im Buch Nehemia sehr stark konzentriert in den ersten Kapiteln auf das Ankommen des Nehemia und dieser großen Erfahrung, dass das Mauerbauprojekt angegangen wurde, dieses Sanierungsgeschehen mit all den wunderschönen geistlichen Erfahrungen, Herausforderungen, auch mit den Anfeindungen. Das war sozusagen, wie man will, die Außenpolitik des Nehemia. Zur Innenpolitik des Nehemia gehört ja schon, dass er sich in Kapitel 4 um dieses Phänomen des Schuttes ist zu viel, wir sind überfordert, wir packen das nicht mehr, wir können das nicht mehr, schon sich darum gekümmert hat. Und jetzt erleben wir hier in Kapitel 5 eine weitere Seite der Innenpolitik des Statthalters Nehemia. Dass es nicht nur darum geht, die Stadtmauern aufzurichten, dieses Sozialwesen wieder stimmig zu machen und es in einen guten Weg zu führen. Dass es nicht nur darum geht, dass die Bautrupps tatsächlich das alles schaffen und aushalten, sondern wir merken, dass im Hintergrund eine Krise entstanden ist. Wie gesagt, das genaue Zeitfeld, das können wir nicht einsortieren. Aber was da passiert ist, das können wir sehr schnell nachvollziehen. Nämlich, dass das ganze sehr zarte Pflänzchen des nachexilischen Israels, der Bevölkerung um Jerusalem und in Jerusalem herum, ganz massiv in ein soziales Ungleichgewicht gerutscht ist. Wie das passiert ist, oh, da gibt es die unterschiedlichen Theorien. Manche sagen sogar, dass das Mauerbauprojekt war mit dafür schuld, weil die monatelang raus waren, nichts mehr Vernünftiges geschafft haben. Man weiß es nicht, aber das ganze Ding ist in eine soziale Schieflage geraten. Und die soziale Schieflage kam natürlich auch dadurch zustande, dass eben dieses ganze System noch nicht wieder so stabil war. Es gab nicht einen gesunden Staat Israel, überhaupt nicht, sondern wurschtelte sich irgendwie durch. Und die einen haben es mehr besser geschafft und die anderen nicht. Und es passierte das, was immer wieder passieren musste, dass die soziale Balance war nicht mehr gegeben. Es gab eine ganz große Verschiebung. Und zwar machte sich das deutlich an einer zunehmenden Verschuldung eines gewissen Teiles der Bevölkerung. Diese Verschuldung führte nicht nur natürlich zu entsprechenden Überschuldungen, den Schwierigkeiten, die damals wie heute da vor der Tür lagen, sondern es wurden auch entsprechende Ländereien übertragen, es wurden Gebäude verloren, es kam auch damit auch zu einer Sozialunterdrückung. Da gab es dann auch ganz brutalen sexuellen Missbrauch, das wird ja auch noch beschrieben, das heißt, die Niedrigen waren auch dann nichts mehr wert, sie wurden juristisch nicht mehr geachtet. Das ganze Ding rutschte ganz bescheuert ab, die mussten Hypotheken aufnehmen, die verarmten und das war nicht gut, es war einfach nicht gut. So, das bekommt hier Nehemia, der Statthalter, das ist die führende Persönlichkeit, diese Explosion, diese soziale Explosion mit, er bekommt sie mit. Und es ist für ihn, das merkt man in Nehemia 5, etwas ganz, ganz Wichtiges, dass das nicht ein nachgeordneter Punkt ist auf der Tagesordnung 138, kümmere ich mich mal auch um die Thematik der Verschuldung und Überschuldung meiner Bevölkerung. So, es ist für ihn klar, das, was da abläuft, das darf und das kann nicht sein. Woher weiß der das denn? Das war ja jetzt nicht das Übliche. Das war ja nicht so, dass das auf dem Tisch lag, dass das quasi in den täglichen Nachrichten so beschrieben wurde, dass eine Art Vorgabe war der sozialen Gemeinschaft. Die waren ja alle erst gerade Jahrzehnte zurückgekehrt aus den entsprechenden Gefangenschaftsbereichen und hatten sich ja gerade so halbwegs wieder sortiert. Wieso konnte Nehemia von sich aus erkennen, das, was da abgeht, ist nicht gut? Weil er mit seinem Denken, weil er mit seinem Wissen geprägt und geschult war an den Worten des lebendigen Gottes. Denn in der Sozialgesetzgebung der Tora war das alles wunderbar geregelt. Es lag auf dem Tisch, es war klar. Unabhängig, ob das nun Assyrer oder Babylonier oder Perser oder Krieger oder Römer waren, liegt die Sozialgesetzgebung Israels da, was Gott gesagt hat. Das heißt, es ist etwas vorgegeben. Es sind Worte Gottes vorgegeben und der gottesfürchtige Mensch orientiert sich an den Worten des lebendigen Gottes. Nicht an dem, was man ungefähr so machen sollte, wie es halbwegs passt, wie mich keiner krumm anguckt. Das ist ein ganz untergeordneter Maßstab. Der entscheidende Maßstab eines Nehemia ist, stimmt das, was hier abläuft in meinem Volk, stimmt das mit den Vorgaben, stimmt das mit den Gedanken, mit den Ideen des lebendigen Gottes überein? Und dann musste er sagen, und wir kommen ja gleich noch drauf, auch inklusive seiner eigenen Person und inklusive dem eigenen, was er getan hat, da ist etwas nicht stimmig. Da ist was nicht stimmig. Und jetzt entdecken wir, dass er eben nicht nur da nicht rumdreht, sondern dass er jetzt ganz klar zum Täter wird. Er handelt, der aus der Gottesfurcht heraus Lebende, wird hier in diesem ersten Teil als der Handelnde beschrieben. Diese Gottesfurcht führt bei Nehemia zu einem Handeln, das ist das Besondere. Es ist jetzt nicht der in der Verinnerlichung meditative Typ, der gottesfürchtig ist, sondern der gottesfürchtig ist hier der Aktive, der Handelnde. Wie tritt er auf? Er tritt so auf, dass er die Dinge beim Namen nennt. Ganz eindrücklich, nochmal ganz kurz zur Wiederholung das zu lesen, er nennt es beim Namen, als er selbst darüber nachgedacht hat, als er es mitbekommen hat und Rat mit sich selber gehalten hat, holt er die entsprechende Elite der Vornehmen, der Ratsherren, also auch der, die eben auch tatsächlich im Plus waren mit ihren Kontoauszügen und ihren Immobilien und ihren ganzen Dingen, die sie eingesammelt hatten und die auch teilweise dann eben in die Schulden eintrieben bei ihren Mitbürgern und nahmen sie sich zur Brust und hat mit ihnen verhandelt. Er war es, der deutlich sagte, es ist nicht gut. Es ist nicht gut, was ihr da tut. Und er sagt es auch in der Öffentlichkeit. Es gibt eine entsprechende Volksversammlung und er bringt das mit hinein und er erklärt das auch an den entsprechenden Prinzipien, die wichtig sind. Da kommt etwas hinein, das ist ja für uns historisch hochinteressant. dass da die Exiljudenschaft teilweise also Juden herausgekauft hat, Geld investiert hat, damit die aus einer entsprechenden Versklavung wieder rauskommen. Und quasi die einen Juden haben daran investiert und die anderen Juden haben davon profitiert. Ich sage, das geht doch nicht. Wir haben die mit Ach und Krach freigekauft und bei euch rutschen sie jetzt gerade wieder rein. Das ist doch ein Unding, was da gerade abläuft. Das ist doch nicht dem, was wir eigentlich wollen. Ganz abgesehen davon, hochinteressanter Gedankengang, das ist natürlich für unsere Feinde ein Hohn, wenn wir uns so verhalten, wenn wir hier an dieser Stelle uns so benehmen, wir das auserwählte Volk Israel, das geht absolut nicht. Und dazu kommt eben auch tatsächlich der Vers 10a. Der Vers 10a, der hat natürlich schon absoluten Seltenheitswert. Dass hier jetzt der Statthalter selbst sagt, also mit dem, der, was jetzt da diskutiert wird, was jetzt gerade hier rumgeht, dann muss ich sagen, ich und meine Brüder und meine Leute haben unseren Brüdern auch Geld geliehen und Getreide. Also ich zeige nicht nur auf die anderen und sage, Leute, das geht, das ist nicht gut, sondern in dem Nachdenken über das, was da aufläuft, wird ihm, der Nehemia, selber klar. Ihm selber und seiner ganzen Truppe, die mit dabei waren, Mensch, wir sind Teil des Problems. Wir haben selber mitgemacht. Wir haben selber Geld geliehen, wir haben selber Naturalien weitergegeben zu entsprechenden Zinssätzen, wie man das eben dann so gemacht hat. Und das heißt, sie selber sagen, das, was da nicht geht, betrifft nicht nur irgendwen, auf den ich zeige, nicht nur irgendwelche wichtigen Leute, nicht nur irgendeine Versammlung, sondern wir selber sind ein Teil des Problems. Hier wird ganz deutlich, dass der aus der Gottesfurcht heraus Handelnde, der aktiv ist, der ins Licht hineingeht, an den Maßstäben des Wortes Gottes sich orientiert. Und das, was natürlich für uns sehr bewegt, ist, dass er einen Weg aufzeigt für die Gottesfurcht. Wie zeigt sich jetzt die Gottesfurcht? Wenn ich etwas erkannt habe, was der lebendige Gott in meinem Leben will, da ist ja die Sozialkrise ja nur ein Thema, ein ganz praktisches, wichtiges Thema. Man kann das auf alle möglichen Themen des persönlichen Lebens runterbrechen. Das gilt in allen Bereichen, wodurch die Gottesfurcht mir klar wird, das und jenes und so und hier, so nicht, aber so. So, was passiert dann? Und jetzt erleben wir bei Nehemia etwas Wunderschönes. Wir erleben, dass es nämlich hier heißt, wir wollen ihnen doch diese Schuld erlassen. 10b. Gebt ihnen noch heute ihre Äcker, Weinberge, Ölgärten und Häuser zurück und erlasst ihnen die Schuld an Geld, Getreide, Wein und Öl, die ihr von ihnen zu fordern habt. Und da sprachen sie, wir wollen es zurückgeben und wollen nichts von ihnen fordern und wollen tun, wie du gesagt hast. Und ich rief die Priester und nahm einen Eid von ihnen, dass sie es so tun sollten. Auch schüttelte ich mein Gewand aus und sprach, so schüttle Gott einen jeden aus seinem Haus und aus seinem Besitz, der dies Wort nicht hält, so sei er ausgeschüttelt und leer. Und die ganze Gemeinde sprach Amen und lobt den Herrn, das Volk tat so. Ach, ist das ein guter Satz. Was einem auffällt, ist natürlich zuallererst, dass Gottesfurcht in der Lage ist, heute zu sagen und Termine zu setzen. Was ganz Wohltuendes. Heute zu sagen und Termine zu setzen. Sagen, wenn das mein Gott mir gesagt hat, dann werde ich das jetzt tun. Es ist ein heute drin. Es ist ein ganz klarer Satz. Gebt ihnen noch heute ihre Äcker und Weinberge, Ölgärten und Häuser zurück. Und die Erfahrung, die wir seit Jahren und Jahrzehnten mit uns selbst gemacht haben, sagt, ja, das stimmt. Denn morgen kann schon diese Gottesstunde der Gottesfurcht in meiner kleinen, schlichten Seele wieder vorbei sein. Da wo der lebendige Gott mir gesagt hat, so sieht's aus, so habe ich das gezeigt, so mach das oder so lass das, so geh oder so bleib stehen, wie auch immer das in meinem Leben in der Gottesfurcht jetzt wichtig ist. Die Gottesfurcht ist in der Lage, heute zu sagen und Termine zu setzen, das eine. Das nächste, die Gottesfurcht ist sogar in der Lage, einen Notartermin zu wagen. Da werden wir immer ganz nervös, nicht wahr? Denn dann ist ja schließlich endgültig alles vorbei. Bis dahin habe ich ja nur ein Versprechen gegeben. Bis dahin habe ich ja mich noch nicht zu weit juristisch rausgehangen. Da komme ich ja gerade noch raus. Aber als dann der Termin kommt mit den Priestern, das war damals der Notar. Und das dann hieß, dass vor der Priesterschaft ein Eid abgegeben wird. Dann bin ich quasi beim Notartermin. Das heißt, die Gottesfurcht hat diesen Mut zu sagen, tatsächlich, das sehe ich so, das wird seine Konsequenzen haben. Natürlich, das wird jetzt Konsequenzen haben. Ganz klar. Und wir werden das auch in unseren Kontoauszügen spüren in dem Fall. Das wird so nicht weitergehen, wie es vorher war, ganz klar. Und jetzt merken wir das Nächste, wozu die Gottesfurcht in der Lage ist. Sie ist in der Lage, ein geistliches Amen zu sprechen. Das ist wichtig. Dieses Amen, was hier gesprochen ist, ist das aus dem inneren Herzen der Überzeugung kommenden, so sei es, so sei es. Das heißt, hier wird nicht einmal jemand übers Ohr gehauen, hier wird nicht jemand gezwungen und reingepresst oder moralisch unter Druck gesetzt oder wie auch immer man das heute so macht, sondern es wird ihm einfach nur gesagt, so ist es, wie sieht's aus, und er spricht sein Amen und er lobt den Herrn und das Volk dazu. Dazu ist die Gottesfurcht in der Lage, heute zu sagen, Termine zu setzen, den Notartermin zu wagen, den geistlichen Akzent zu setzen und ein Amen zu sagen und natürlich etwas ganz Erstaunliches zu tun. Ich weiß nicht, ob Ihnen das so bewusst ist, was die eigentlich hier gerade machen im Buch Nehemia. Wir hatten ja die Sozialkrise beschrieben. Es war dadurch entstanden, dass überhaupt Zinsen ausgegeben wurden, dass also Schuldverschreibungen da waren, dass die unterschiedlichsten Formen, die mit Immobilien und mit Getreide, mit Naturalien und sonst was da war, dass das Thema der Zins an sich ist schon innerbiblisch ein ganz heikles in Bezug auf meinen Bruder, meine Schwester, hochinteressant. Und jetzt waren es auch noch zu viele Zinsen, also nicht das Übliche, es war der Wucher, der da reinkam. Und jetzt hätte man ja sagen können, dass jetzt Nehemia sagt, Leute, wir müssen zurück, ganz eindeutig, normaler Zinssatz, ja, raus aus dem Wucher, normaler Zinssatz. Oder man hätte noch sagen können, gut, Vorsicht, wir haben innerhalb unserer Geschwisterschaft eben keinen Zinssatz. Das ist ja dann, dass ich mache nicht Gewinn mit dem Geld meines Bruders, auf gar keinen Fall. Dann wäre das schon das Maximum gewesen, richtig? Das wäre schon super. Da wären die schon unendlich dankbar gewesen, die, dass sie so furchtbar verschuldet hatten, wenn sie aus diesen bescheuerten Wucherzinsen raus gewesen wären und wir halbwegs hätten atmen können. Aber hören wir, was der Nehemia sagt? Der sagt doch, wir wollen ihnen diese Schuld erlassen. Ah nee, jetzt übertreibt, oder? Und er meint das ernst. Gebt ihnen noch heute ihre Äcker, Weinberge, Ölgärten, Häuser zurück. Erlasst ihnen die Schuld an Geld, Getreide, Wein und Öl, die ihr von ihnen zu fordern. Hui, Nehemia, jetzt gehst du aber ein bisschen über das Ziel hinaus, richtig? Aber was macht Nehemia? Was macht er? Wozu führt ihn die Gottesfurcht? Die Gottesfurcht führt ihn hier zu dem, was nach dem Neuen Testament in der Theologie des Protestantismus genannt wird, ist das Opus Supererogationis. Das ist das darüber hinausgehende Werk. Das wäre nicht verpflichtend gewesen. Es wäre nicht verpflichtend gewesen. Verpflichtend war, Standard war, raus aus den Wucherzinsen, maximal runter in nicht Gewinn machen mit meines Bruders Geld und Habe. Das wäre es gewesen. Das ist Standard. Das wäre schon wunderbar gewesen. Und jetzt sagt Nehemia, wisst ihr was? Wir machen jetzt und heute ein Erlassjahr. Jetzt und heute. Wir kennen diese Regel. Die Regel in der Sozialgesetzgebung Israels. Alles, was irgendwie da war, wird wieder zurückgeschoben und geht wieder an den Ursprung zurück. Unglaublich. Er von sich aus setzt das und sagt, wir gehen einen Schritt darüber hinaus. So lehrt mich das die Gottesfurcht. Die Gottesfurcht ist für das Opus Supererogationis geeignet. Sie ist für das darüber hinausgehende Werk geeignet. Das lebendige Gott, dass ich angesichts der Gegenwart des lebendigen Gottes sagen kann, so will ich es tun. Nicht mein Gott sagt mir, jetzt denke aber auch dran, sondern ich sage, mein Gott, das will ich tun. Kennen wir die schönste neutestamentliche Stelle eines darüber hinausgehenden Werks? Sie kennen sie alle. Sie kennen sie alle. In Lukas 19 heißt es, Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jenseits aller Erstattungsregeln. Hey Zachäus, ist ja gut, aber jetzt übertreib doch nicht. Doch, sagte Zachäus, ich hab was verstanden. Ich lebe in der Präsenz Gottes. Jesus ist in mein Leben eingezogen. Jesus ist da. Und angesichts dessen, dass hier Jesus neben mir steht, möchte ich das gerne so tun. Das kann niemand einfordern. Das kann man nicht moralisch erpressen. Da kann man nicht mit erhobenem Zeigefinger rumwinkeln. Da kann man nur aus der Präsenz des lebendigen Gottes heraus sagen, Herr Jesus, so ist gut. Es ist das Opus Supererogationis. Es ist das darüber hinausgehende Werk. Ah, spüren wir etwas von der Schönheit der Gottesfurcht? War an dem Abend des Ausgleichs, war an dem Abend großes Gejammer? Ja, natürlich haben da ein paar richtig, richtig viel Geld abgegeben. Ja, natürlich gab es eine Menge Notarverträge wieder zu klären. Ja, da sind Grundstücke zurückmarschiert und Häuser waren wieder weg und konnten haben nicht mehr ganz so arg prall ausgesehen. Ja, 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 ja. Und vielleicht ist dem einen anderen auch im Nachhinein eben die Konsequenzen erst klar geworden, die er da durchgegangen hat. Aber im Geist dieses Tages konnte Israel miteinander sagen, so ist es gut. Kennen Sie das? Obwohl vielleicht sogar was ihnen schwer gefallen ist. Ja, wo es vielleicht sogar 13 Mal überlegen mussten. Aber dann die Gottesfurcht da war, Jesus war da, der Gedankengang war klar und sie haben es getan und sie konnten sagen, so ist gut, so ist gut. In der Gottesfurcht leben, was ein wunderschönes Beispiel. Nein, die haben Geld verloren. Ja, die haben Immobilien verloren. Ja, natürlich, Schuldverschreibungen waren weg, aber waren die ärmer? Wirklich ärmer? Wirklich ärmer? Nein. Der lebendige Gott stand mit seiner ganzen Wirkkraft und Präsenz in ihrem Leben. Was für ein Geschenk, was für ein Reichtum, in der Gottesfurcht zu leben. Und jetzt schwenken wir mal ganz um in den zweiten Teil und sehen den Nehemia. Wir sehen den Nehemia in einer Art zu reden, die für uns in unserer protestantischen Enge eher gewöhnungsbedürftig ist. Denn wir rutschen ganz schnell da in die Passage und sagen, Nehemia, sowas sagt man doch nicht öffentlich. Doch, sagt Nehemia, das ist öffentlich zu sagen. Das ist die Art der Amtsführung, wie ich sie aus der Gottesfurcht heraus gelebt und praktiziert habe. Ja, das darfst du ja machen, aber das bleibt doch bitte schön in deinem Kämmerlein und das wird jetzt hier nicht noch in die Bibel reingeschrieben. Und dann noch reinzuschreiben, gedenke mein Gott zu meinem Besten an alles, was ich für dieses Volk getan habe. Da kommen wir ganz, ganz, ganz schnell, wir können das gar nicht verhindern, in diese Verdienstgedankensystematik rein. Dass Nehemia quasi so eine Liste auflistet, die er dann einreichen kann beim göttlichen Erstattungsamt und dann muss das entsprechend wieder gegengebaut werden. Da rutschen wir rein mit unserer religiösen Prägung. Für den Nehemia damals war das eben genau diese Art in der Offenheit, in der Klarheit, in der Präsenz vor seinem Gott zu leben. So möchte ich, so will ich leben, mein Gott. Ja, wie denn, Nehemia? So, sagt er, dass ich meine Machtposition und meine Privilegien nicht missbraucht habe. Das war eine Machtposition, selbstverständlich. Das war der Statthalter. Hätte alles wegdrücken, schieben, machen können, raffgierig, alles sein. Das war eine große Machtposition, die dieser Nehemia über einen langen Zeitraum hat. Und er von sich aus sagte, könnt ihr nachprüfen, das war meine absolute Vorgabe. Ich möchte meine Machtposition, meine Privilegien, die ich habe, nicht missbrauchen. Ich möchte gerne in Art und Weise da sein, präsent sein, mich einsetzen, dass ich hier diene und in der Hirtenfunktion da bin. Das ist meine Vorgabe in diesem Statthalterposten, den ich da so lange Zeit jetzt schon habe. Um der Furcht Gottes willen, weil ich in der Präsenz des lebendigen Gottes an meinem Schreibtisch des Statthalters sitze. Deswegen. Nicht, weil ich da irgendwie Bonuspunkte für kriege. Nicht, weil da irgendjemand in Persien sagt, was für ein toller Statthalter da in Jerusalem. Nicht, weil ich irgendwie wiedergewählt werden will oder sonst was. Sondern, weil Gott da ist. Und weil Gott in meinem Leben ist und weil Gott in meinem Arbeiten ist, weil Gott in meinem Dienst ist, weil Gott an meinem Schreibtisch ist. Ich lebe das, was ich lebe, in der Präsenz Gottes. Und deswegen werde ich das Amt und die Position und die Privilegien und die Macht nicht missbrauchen. Ja, sogar, und jetzt merken wir das Opus Supererogationis an der anderen Seite, sogar das, was eigentlich Standard gewesen wäre, meine Diäten als Statthalter, brauche ich nicht. Und wir wissen nicht, warum. Ah, jetzt geht das große historische Rätselraten los. War Nehemia so wohlhabend? Gab es noch andere Geldquellen? Gab es eine Standardversorgung für Statthalterhaushalte? Waren Diäten extra? Oh, nobody knows. Wir wissen es einfach nicht. Aber offensichtlich hat er das, was ihm eigentlich zur Verfügung stand, nämlich den klassischen Diätenteil, den hat er nicht für sich über die ganze Zeit in Anspruch genommen. Ganz bewusst. Weil er sagte, das, was ich da tue, das muss ja wieder von dieser Bevölkerung eingesammelt werden. Das wird ja von denen aufgebracht. Und wenn die das schon mal nicht haben, dann sinkt schon mal die Gesamtbelastung der Steuerlast für diese sowieso nicht sehr finanzkräftige Bevölkerung in Jerusalem deutlich ab. Er hat Mitleid, er hat Verständnis, er identifiziert sich damit. Und er sagt auch, meine ganze Truppe, die ich da habe, hat sich entsprechend in gleicher Weise einzusetzen für die Arbeit. Dazu arbeite ich selbst an der Mauer und ich kaufte auch keinen Acker. Und alle meine Leute mussten sich dort zur Arbeit versammeln. Da waren die nicht so alle begeistert davon. Jetzt haben sie immerhin ihren Job beim Statthalter gehabt und mussten jetzt in gleicher Weise da die Kelle schwingen wie alle anderen auch. Waren mit drin. Und Nehemia sagt uns, das ist meine Art, wie ich meine Gottesfurcht leben und leben will. Wenn wir das vor uns sehen, da wird etwas durchleuchtend. Dieses Nicht-Annehmen, Nicht-Missbrauchen der Privilegien, das Einsetzen im Dienen, in der Hirtenfunktion, keinen Autoritätsverlust fürchten, wenn ich mich in der Gleichheit befinde, einzusehen, wahrzunehmen, was da abläuft. Das wird neutestamentlich ganz durchlässig für den, der uns das vorgelebt hat. Der große Hirte der Schafe, Jesus. Seine Art, mit einer unglaublichen Macht, umzugehen. Macht einzusetzen zum Dienst. Macht einzubringen. Und dieses Opus supererogationis zu tun, wie es auch hier beschrieben wird. Herr, gedenke meiner. Wir haben diesen Gebetsruf, der kommt noch weitere 5 Mal vor im Buch Nehemia. Deswegen können wir uns jetzt hier eine genauere Auslegung sparen, weil im 13. Kapitel, also am Abschluss, ist das quasi das große Thema, gedenke meiner. Dass der lebendige Gott sieht und wahrnimmt. So habe ich ganz bewusst leben wollen. Nein, ich sammle mir keine Pluspunkte. Darum geht es doch gar nicht. Nein, ich meine nicht, dass ich dadurch besser dastehe bei dir. Ich will nur zum Ausdruck bringen, klar zum Ausdruck bringen, öffentlich zum Ausdruck bringen und im Gebet zum Ausdruck bringen. Mein Gott, so will ich leben. So will ich leben. In deiner Gottesfurcht. Du bestimmst, was ich tue und was ich nicht tue. Und zwar in meinem Alltag, an meinem Schreibtisch, in den Dingen, die du mir in die Hände gegeben hast. Haben wir es geschafft, eine kleine Wiederbelebung eines alten Begriffes? Ist es gelungen, eine etwas ungewohnte, fremd gewordene Vokabel wieder ein bisschen zurückzuholen? Vielleicht betend, damit vor unseren Gott zu gehen und zu sagen, mein Gott, ja, ich möchte in Gottes Furcht leben. Ich will, dass du meinen Lebensrahmen bestimmst, das, was ich da so tue und mache, dass du es bestimmst. Komm, wir gehen abschließend zurück ins 18. Jahrhundert. Im 18. Jahrhundert lebte Christoph Karl Ludwig von Pfeil. Christoph Karl Ludwig von Pfeil war Jurist von Haus aus, ein kluger Kopf, und landete tatsächlich in den Diensten, 30 Jahren in den Diensten des Herzogs von Württemberg. Er hat ihn geschätzt. Aber Friedrich II., der Große, hat ihn abgeworben. Er landete als Minister dort und hat dann noch im Ministeramt dort lange Zeit seinen Dienst getan. Und der Mann, ganze Reihe wunderschöner Choräle und Lieder geschrieben, der hat zum Thema Gottesfurcht und Präsenz Gottes diese vielen von uns noch bekannten Zeilen geschrieben. Herr, bei jedem Wort und Werke mahne mich dein Geist daran. Hat auch Jesus so geredet, hat auch Jesus so getan. Bin ich auch bei meinem Wallen meines Meisters treuer Knecht? Kann mein Wandel ihm gefallen? Ist mein Wille vor ihm recht? Folge ich ihm, wohin er geht? Oder steht noch mein Sinn, wo der Wind der Welt hinweht? Zeig mir, Jesus, wo ich bin. Dir zu folgen, lass alleine mein Ruhm und Ehre sein. sagt der Minister von Friedrich dem Großen. Dir zu folgen, lass alleine mein Ruhm und Ehre sein. Prüf, erfahre, wie ich's meine. Tilge allen Heuchelschein. Deinem Willen nachzuleben, deinem Vorbild nur allein. Lass mein feuriges Bestreben, Jesus, bis ans Ende sein. Gottes Furcht. Komm, wir beten noch. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dieses alte Wort hier wieder entdeckt haben im Buch Nehemia, in diesem 5. Kapitel. Und dass wir es durch deinen Geist auch erfahren und empfinden, was für ein Geschenk das ist, wenn wir im Respekt und deine Präsenz unser Leben leben dürfen. Und wir danken dir, dass du unser Leben hineingetreten bist und dass du dich immer weiter ausbreitest in allen Bereichen, in allen Lebensräumen und Zimmern unserer Persönlichkeit. Und wir wollen das. Wir wollen nicht gegen dich und wir wollen nicht ohne dich leben. Auch ganz bewusst in unserem Alltag nicht. Komm du hinein. Lass uns in Gottesfurcht leben. In unseren Mandaten, in unseren Zeiten, unseren Aufgaben, unseren Diensten, alles, was uns ausmacht. Lenke du uns, Herr Jesus. Und wir wissen, dass wir darin absolut gesegnete Leute sind. Wenn wir dich fürchten und dich ehren. Und wir wissen, dass dann auch Segen ausgehen kann von uns zu anderen. Und wir wissen, dass du geehrt wirst über unserem Leben. Und das wollen wir. Gepriesen seist du, unser Gott. Wir fürchten dich. Amen.